das kurz, ja? Ja, das ist relativ. Wir sind beim Thema die 10 Gebote. Wie die Zahl schon sagt, es sind 10. Das zweite kommt heute dran, aber ich komme noch einmal zu dem ersten Gebot letztes Mal. Erinnert euch dran? Das erste Gebot, das ist als ein Faden nach oben zu verstehen. Und wer davon mehr lesen möchte, da gibt es noch da im Windauffang gibt es da noch Postkarten zum Mitnehmen und auch die Zusammenfassung der letzten Predigt. Es lohnt sich. Heute ist das Thema sich mit der Kopie nicht begnügen. Dazu habe ich den entsprechenden Text aus dem 2. Mosebrief, Kapitel 20, die Verse 4 bis 6. Ich lese das nach der Einheitsübersetzung. Du sollst dir, dann sprach Gott folgende, Moment mal, ich muss gucken. Dann lese ich von hier. Dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Nach einer anderen Übersetzung fängt es so an, du sollst dir kein Kultbild machen. Ich bete. Himmlischer Vater, was ist ein Götzenbild? Was ist ein Kultbild heute? Das sind die Fragen und viele andere, die wir uns jetzt stellen. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist dieses Wort lebendig machst und uns Antworten gibst, damit wir auch verstehen, wie wir nach diesem Gebot leben können. Amen. In dem zweiten Gebot geht es also darum, ja, dass wir uns kein Bild von Gott machen und es anbeten. Drei Gedanken. Unsere geliebten Gottesbilder, Bilder und Kirchengeschichte, die eigentliche Aussage des zweiten Gebotes und ein Fazit. Das erste, sich ein Bild von Gott machen, unsere geliebten Gottesbilder. Wir sind nicht frei, oft, auch wenn wir Christen sind. Wir sind auch nicht frei von Vorstellungen von Gott. Wenn ich in diesem Raum jetzt nachfragen würde, was für ein Bild von Gott hast du, dann schätze ich so, hätten wir vielleicht so 200 Vorstellungen von Gott. Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir an Gott denken. Welches Gottesbild trage ich in mir? Mal überlegen. Viele, viele Menschen kreieren sich selber, vielleicht immer wieder und immer neu, ein Bild von Gott. Welche Gottesbilder haben Menschen heute? Einige Beispiele dafür. Das kennen wir alle, Gott als der liebe Vater, lieber Gott. Ein seniler, alter Opa, der sitzt auf einer Wolke und lächelt uns liebevoll an. Gott ist die Liebe. Was ist daran falsch? Abgesehen von dem senilen Opa auf der Wolke, stimmt das, Gott ist die Liebe. Das ist so auch in der Bibel. Aber wenn man nur dieses Bild von Gott hat, dann ist es einseitig. Das ist nur eine Facette unseres Gottes. Oder jemand anderes hat ein Bild von Gott als Richter, als einen ganz strengen Gott und der erhobene Zeigefinger ist für einen ein Bild von Gott. Man denkt sofort an seine Sünden. Was habe ich denn verbrochen? Kleine Sünde wird sofort bestraft und die große wird irgendwann bestraft. Big Brother lässt grüßen. Ist überall. Vielleicht lebt eine oder andere von uns so, dass man ständig Angst hat, was Falsches zu tun, weil man Angst davor hat, bestraft zu werden. Gott, der strenge Richter. Oder manche haben eine Vorstellung von Gott, ein Bild, Gott als eine Art kosmische Energie. Ja, und wir werden bestrahlt, überall. Und ist zwar vielleicht sympathisch, wir haben ganz viele Wellen und Energie, die uns umschwärmen. Die sind auch manchmal nicht ungefährlich. Aber es ist modern heute, ja, sich Strahlungen, Energien auszusetzen. Vielleicht werden bei uns Dinge geheilt oder was freigesetzt. So eine Art Tankstelle. Gehen da, setzen uns hin und wir lassen uns aufladen sozusagen. USB-Kabel zu dieser Energie und dann geht es uns besser. Ein weiteres Bild könnte sein, Gott als Helfer und Heiler in der Not. Ja, so eine Art ADAC-Notfallsäule. Wenn wir Hilfe brauchen. Wir wissen, da ist es. Ja? Da gehe ich hin und ich drücke auf den roten Knopf und Gott kommt und hilft mir. Tag und Nacht. Stimmt das? Gott ist Helfer, das stimmt. Aber er ist nicht nur Helfer. Oder, das hat sich in den Jahrhunderten verschiedentlich entwickelt, Gott als Theologe, also ein bisschen verkopfte Bild, das begrenzt sich eher auf das Intellektuelle. Gott, den ich begreifen möchte oder kann. Und man liest Bücher von verschiedenen Theologen und ja, man saugt Erkenntnisse regelrecht auf und so bastelt man sich ein theologisch korrektes Bild von Gott. Es gibt viele Bilder, noch eins vielleicht, so ein Gott der Patchwork-Religion, zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen verschiedener Religionen, Buddhismus, Hinduismus, vielleicht Islam, Christentum, transzendentale Meditation. Man pickt sich sozusagen Rosinen aus jedem Kuchen und strickt man sich einen Gott zusammen. Beziehungsweise man verstrickt sich in dem ganzen Gefüge. Oder man kann noch ein Bild haben, Gott ist überall. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dort wurde ein Mann beschrieben, der ein Baumküsser war. Baumküsser, das kommt vom Kuss. Dieser Typ hat tatsächlich immer wieder Bäume umarmt und geküsst und angebetet. Das war für ihn eine Art Gott. Gott ist in diesem Baum. Der hat sich auf Bäume fixiert. Ein anderer fixiert sich meinetwegen auf Gurken, noch jemand auf Steine oder auf Vögel. Ja? Und reine Esoterik. Gott kann man überall und in jedem Element finden. Und das ist ein reiner Pantheismus. Reiner Pantheismus. Gott ist auch in diesem Holz hier. Ich kann auch das Holz anbeten. Da sind wir nicht weit von Götzenbildern, von denen schon hier die Rede war. Gottes Bilder, egal welche Art, zum Beispiel die ich beschrieben habe, das ist nichts anderes als eine Festlegung von Gottes Wesen und seinem Charakter. Man legt es fest in einen bestimmten Rahmen. Man engt Gott sozusagen ein. Und wir maßen uns an, sich Gott vorzustellen oder ihn begreiflich zu machen, uns selbst oder für andere Menschen. Ein Gott, der unserer Vorstellungskraft entspricht. Wenn du Gott dir so zusammenbastelst oder ihn sogar an eine Kette legst und die Kette dir um deinen Hals umlegst, dann sperrst du ihn in deinen von dir selbst gemachten Rahmen ein. Deshalb lass dich heute einladen, Gott wieder frei zu machen, Gott Gott sein zu lassen, der allmächtig ist, der wirkt, wo er will und er ist nicht begreifen. Begnüge dich nicht mit einer billigen Kopie seines Wesens. reduziere Gott nicht auf dein Wunschbild. Wie war das mit den Bildern und mit Bilderverbot in der Kirchengeschichte? Dieses Bilderverbot hat natürlich mit der alttestamentlichen Zählung der 10 Gebote zu tun. Dieses zweite Gebot stimmt dem ersten sehr nah. Und manche haben das deshalb zusammengefügt zu einem Gebot. In der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche. In den ersten Jahrhunderten wurde jedes religiöse Bild und erst recht jede Abbildung des dreieinigen Gottes strikt abgelehnt. Es war undenkbar, es war nicht möglich. Ein wesentlicher Grund war, dass die Christen damals in der Zeit gelebt haben, in der sie verfolgt wurden. Von wem? Von einem Kaiser. Und dessen Bilder wurden verehrt. Die Verehrung des Kaisers hing mit Bildern zusammen. Bilder mussten aufgestellt werden. Sogar auf dem Tempelberg mussten Juden Kaiserbilder aufstehen. Und diese göttliche Verehrung des Kaisers widerte Christen auch an. Und das war auch verhängnisvoll. Wenn das zu einem Bild von Gott werden könnte, da fragte man sich, ob man da nicht wenigstens Jesus darstellen könnte, um ihn anzubeten. Im Hinterkopf, Jesus in diesem Bild. Aber praktisch das Bild. Auch das wurde abgelehnt. Aber die Kirche blieb nicht bei ihrem Nein. Man begründete es damit, dass man in einem Bild immer noch die menschliche Seite im Auge hätte, auch wenn die göttliche nicht zu fassen ist. Und so richtig grünes Licht für Bilderverehrung hat Kirchenvater Augustinus gegeben. Er lebte in der zweiten Hälfte des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts. Er gliederte deshalb das Bilderverbot dem ersten Gebot und splitterte dafür das letzte Gebot, damit er auf die Zahl 10 kommt oder kommen kann. Dann wurden Christen staatlich anerkannt im Jahre 313 durch das Edikt von Mailand. Auf einmal hatte Kaiser christliche Symbole auf seinen Feldzeichen. Außerdem begünstigte Augustin, von dem die Rede war, Augustinus, die bildliche Darstellung mit christlichen Inhalten. Er leitete jetzt in seine Bilderlehre den Gebrauch von Bildern im religiösen Leben ein. Und er erklärte das theologisch so, man kann das Unähnliche oder das Ähnliche kann auf das Ähnliche hinweisen. Ein bisschen philosophisch, weil das Urbild doch Gott ist. Aber weil ein Mensch keinen Zugang zu Gott hat, braucht er ein Bild, damit das konkret für ihn wird. Deshalb diese Abbilder, die auf das Ewige hinweisen. So hat die Kirche es begründet. Und man hat sich dann nicht nur auf Wortverkündigung konzentriert, sondern auch auf Bilderverkündigung. Und weil so viele Menschen damals nicht lesen konnten und es keine schriftliche Bibel gegeben hat, hat man gesagt, okay, wir werden biblische Szenen abbilden und geben so den Kindern schon Religionsunterricht. Und so war das im Mittelalter. Man hat viele gute Dinge damit erreicht. Denn das an sich ist noch nicht schlimm, wenn man biblische Szenen hat und sagt, das war der Abraham und das passiert. Dann aber entartete die Verehrung der Bilder unglaublich. So dass der Kaiser Leo III. Im Jahre 730 Bilderverehrung gänzlich verboten hat. Die Menschen haben die Bilder nicht nur dazu benutzt, um was zu begreifen, sich vorzustellen, zum Beispiel biblische Szenen, sondern die haben die Bilder selbst verehrt, angebetet. Die Kleriker, also Priester, die gingen etwas dagegen vor und wollten sich dem nicht beugen. In der orthodoxen Kirche des östlichen Mittelraumes, diese Kirche hat sich nämlich von der katholischen abgespaltet, unter anderem wegen der Bilderverehrung, kam es zu einer ganz merkwürdigen Verschiebung, nämlich von der Betrachtung der Bilder zur Verehrung. Und das ist bis heute so in der orthodoxen Kirche, besonders in der griechisch-orthodoxen Kirche. Man kommt in die Kirche rein und sieht, wie die Menschen vor den Bildern knien, stehen, Kerzen anzünden, küssen. Die werden angebetet. Viel, viel schlimmer als in der katholischen Kirche. So ist es. Und diese Verschiebung des Akzentes auf Bilderverehrung hat damals stattgefunden, als die Kirche sich gespalten hat. Dieser Bilderstreit des Ostens hatte auch Folgen. Denn man hat damals gesagt, die bildliche Vorstellung heißt, dass der Dargestellte in diesem Bild tatsächlich ist. So wie die katholische orthodoxe Kirche glaubt, dass Jesus leiblich gegenwärtig ist im Abendmahl. Genauso ist er gegenwärtig in einem Bild. Deshalb die Ikonografie. Die Ikonen, die gemalt werden, da müssen Menschen extra ausgebildet sein, geistliche Menschen, damit sie so ein Bild malen, damit das Bild verehrt werden kann. Nur noch mal zu dieser Zählung. Wie gesagt, Augustinus ist dran schuld, dass die 10 Gebote anders aufgeteilt wurden. Aus dem ersten wurden 2, aus dem letzten 2. Aus den ersten 2 wurde eine, aus dem letzten 2. Diese Zählung hat die katholische Kirche und die katholische Kirche behalten und auch Martin Luther. Aber die reformierte Kirche und die meisten der Freikirchen und auch die orthodoxe Kirche, obwohl sie Bilderverehrung hat, sind bei der biblischen, alttestamentlichen Zählung geblieben. So, das war schon ganz viel Informationen, aber ich glaube, ich muss euch das verraten, wie sich das alles entwickelt hat. Wenn ihr in Urlaub fahrt, nach Griechenland, geht mal in eine Kirche und guckt mal, wie Götzen angebetet werden. Geht heute in Deutschland, in Bayern, in die katholische Kirche. In Spanien, Italien, Polen, Wahnsinn. Wie getragen werden durch die Gurkenfelder. Die ganzen Bilder, die ganzen Schnitzereien oder was auch immer, die werden noch verkleidet, wie das in der Lesung aus dem Jeremia-Buch stand. Da würde sich auch die Frage stellen, Bilderverbot und christliche Kunst. Darf es überhaupt christliche Kunst geben? Ja und nein. Ja, wenn man etwas darstellen möchte, ja. Aber wenn man das Bild anbeten möchte, verehren, nein. Okay? Christliche Kunst hat eine ganz lange Tradition. Auch die kann fehlgeleitet werden. Aber solange Bilder nicht verehrt werden, ist alles in Ordnung. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen erklärt habe. Bilder fixieren die sichtbare Wirklichkeit. Und man will in dem Bild den Doppelgänger Gottes sehen oder von Jesus und ihn anbeten. Das ist an sich falsch. Bilder fixieren unsere menschlichen Vorstellungen. Sie können Ideen festlegen und besiegen Illusionen. Und was sagt eigentlich das zweite Gebot? Kommen wir eigentlich zu der Aussage des Gebotes. Eben eine solche Fixierung, solche statische Fixierung Gottes lehnt dieses Gebot und die ganze Bibel strikt ab. Und der Wortlaut des Gebotes ist klar. Er macht deutlich, dass es um ein Verbot der Anfertigung von Gottes Bilder, mach dir kein Bildnis, und um ein Verbot der Anbetung, bete sie nicht an. Es ist also ein eindeutiges Nein zur sichtbaren Abbildung des unsichtbaren Gottes. Danke sehr. Ich habe mich verkleckert. Naja, alles hat seinen Preis. Ja, Warum sollte also das alte Israel, das Volk Gottes, warum sollten wir uns keine Gottesbilder machen? Wir haben gehört, Jeremia 10, fürchtet euch nicht vor diesen Göttern oder Götzen. Wir müssen uns nicht fürchten. Wenn wir auf der Straße sind und eine Prozession geht um uns herum, keine Angst. Das ist nicht Gott, das ist nicht Jesus. Das sind nur Abbildungen oder vielleicht Heilige, die verehrt werden wie Gott. Sie können euch nichts Böses tun und noch weniger können sie euch helfen. Auch wenn man stundenlang vor diesem Bild auf dem Boden, auf dem Gesicht liegen würde. Eine Täuschung sind sie, sagt Jeremia, und verdienen nichts als Spott. Ein bisschen Spott könnt ihr haben, wenn eine Prozession da vorbeigeht, wie die Götzenanbetung heute stattfindet. Okay, ökumenisch ist das nicht so, aber wir dürfen anecken, denn es ist biblisch, haben wir gerade gehört. Es gibt also verschiedene Vorstellungen von Gott und von Jesus Christus. Jedes dieser Bilder und Figuren können die Funktion eines Götzen haben, in dem Moment, wo einer anfängt, sie anzubeten. Und wenn einer in seine Wohnung reinkommt und sich erstmal niederkniet vor einem Bild, braucht er das nicht zu machen. Überhaupt nicht. Oder immer sein Talisman vom Hals fasst und küsst. Manche Fußballspieler machen das. Auch moderne Christusfigur kann aus Christusstatue einen Götzen machen. Versteht ihr? Deshalb haben auch die protestantischen Kirchen, die reformierte evangelische Kirche und die Freikirchen kein Kruzifix, also am Kreuz noch eine Figur, weil das für sie eine Götzenverehrung wäre, eine Abbildung von Gott. Das wussten viele nicht von euch, weiß ich. Erst merkt euch das, ja? Deshalb ein blankes Kreuz ohne Kruzifix. Götzenbilder treten also oft, immer als Götze schon, an Gottes Stelle. Also nicht mit dem Fußballspieler verwechseln, also Götzen. Im Alten Testament klang das so, denn sie haben mich verlassen und anderen Göttern ihre Opfer dargebracht. Mit ihren selbstgemachten Götzen haben sie mich herausgefordert. Diesen Satz lesen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Ein Götzenbild hat einen Vorteil, das wurde schon gesagt, ist sehr mobil. Man kann es überall mitnehmen und mit sich herumtragen, als eine Art Talisman. Habe ich einen Götzen dabei? Hast du? Vielleicht bitte hochhalten. Ja, bitte runter. Nein, keiner hat sich gemeldet. Okay, gut. Habe ich etwas, was ich mit mir herumtrage, was mich beschützt oder mir Glück bringen sollte? Reine Aberglaube. Das machen viele, ich weiß. Ich weiß, ich sehe die Gesichter, die jetzt rot geworden sind. Stellst du vielleicht sowas zu Hause als Talisman hin? Frage, warum machen sich Menschen Götzenbilder oder Gottesbilder? Das habe ich schon vorher verraten, um Gott in der Tasche zu haben. Um sich Gott verfügbar zu machen. Jedes Mal, wenn ich das Glas anfasse, dann wird es klappen. Aber nur, dass ich trinke, aber nichts anderes. Aber so leben viele, viele Menschen. Dieses Verbot aus dem Alten Testament, Bilderverbot, umfasst die direkte, auch die indirekte Abbildung, Nachbildung Gottes, wenn wir es anbeten. Das ist so eine alte, uralte, allgegenwärtige, heidnische Vorstellung. Wer das Bild hat, hat auch den Gott. Mit dem Bild, das wir uns von Gott machen, halten wir ihn klein. Zwängen wir ihn in einen Rahmen und was der Mensch dem Bild erweist, erweist er es auch seinem Gott. Jede andere Form, auch von den imaginären Gottesbildern, die ich am Anfang erwähnt habe, ob das der senile Opa ist, oder eine kosmische Energie, oder ein Baum zum Küssen, Das sind alles virtuelle Götzenbilder. Und diese Bilder zeigen, dass wir den lebendigen Gott nicht kennen und dass wir noch nicht an der eigentlichen Quelle uns befinden, sondern wir graben im Sand nach Wasser. Deshalb kein Götzenbild, auch nicht ein tragbares und auch kein Flickenteppich aus verschiedenen Gottesbildern oder Elementen aus verschiedenen Religionen. Gott ist unsichtbar. Er ist materiell nicht fassbar. Und die Gefahr, die besteht, ist, Gott auf eine feste Größe zu fixieren. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 11, der Glaube ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Oder im 1. Petrusbrief, ihr liebt ihn doch, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Wir dürfen also Gott nicht einengen, nicht verfügbar machen, nicht instrumentalisieren. Er ist allmächtig. Er ist unfassbar. Er ist nicht manipulierbar. Kommen wir zum Fazit. Zum Schluss hieß es, doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Meine Lieben, Gott verheißt seinen Segen denen, die ihn lieben. Ist das nicht wunderbar? Ihn lieben, nicht die Bilder, nicht die Vorstellungen. Aber unser Glaube, unsere Liebe zu Gott hat auch Auswirkungen auf andere Menschen. Ob wir es wollen oder nicht, das wirkt sich aus. Die lesen das von unseren Gesichtern, von unserem Verhalten ab. Wir glauben und wir sündigen nicht nur für uns alleine, sondern auch in Angesicht anderer Menschen, die uns ganz genau beobachten. Auch wenn jeder selber zum Glauben kommen muss, aber die Art unseres Glaubens hat durchaus Auswirkungen auf andere Menschen. Die Frage, erleben und spüren deine Kinder und deine Familie, wie du Gott liebst, wie du glaubst? Können sie das von dir, von deinem Verhalten ablesen? Sehen sie an dir, wie du Gott anbetest, wie du seinen Segen ganz bewusst und dankbar annimmst? Dein Glaube hat Auswirkungen. Und das ist auch Verantwortung. Im Leben gläubiger Väter und Mütter, Großväter und Großmütter, im Leben unserer Erwachsenen wird Gottes Segen sichtbar. Auch Gott selbst, wie wir ihn glauben. Und das ist unsere Chance, Gottes Liebe weiterzugeben, sogar ohne Worte. Das ist unsere Verantwortung, denn wir tragen die Verantwortung für die nächste Generation. Schon jetzt. Und wenn wir uns statt Gott nur Gottesbilder zuwenden, wenn wir nicht mehr unseren Glauben aus der lebendigen Quelle anzapfen, sondern irgendwelche verseuchte Bäche und Pfützen besuchen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass unser Leben dürr und trocken wird, vielleicht sogar eine Wüste. Deswegen haben wir dieses zweite Gebot. Mache dir keine Bilder von Gott, bete keine Götzen, sondern bete das Original, den lebendigen Gott an. Gott ruft uns zur Anbetung und wir entscheiden selber, ob wir Gottes wahre Anbeter sind oder Götzenanbeter. Ob wir den Segen Gottes vermehren oder vielleicht seinen Fluch. Unsere Gottesbilder sind manchmal falsch und wir sollen immer wieder das überprüfen und wenn es nötig ist, korrigieren. Darum gab es Bilderverbote in der Kirchengeschichte, weil das so ausgeartet ist immer wieder. Das wäre wieder dran, glaube ich. Gott sollen wir als Original anbeten, nicht als Abbild Und wir tragen die Verantwortung für die folgenden Generationen. Ich wünsche uns allen, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Ich bete. Himmlischer Vater, du möchtest uns mit diesem Gebot davor bewahren, dass wir uns mit einer Kopie von dir begnügen. Und du willst uns aber helfen, dass wir auf dem Weg mit dir bleiben, dass wir unterwegs sind mit dir als einem lebendigen und trotzdem unfassbaren Gott. Letztendlich aber zeigst du uns mit diesem Gebot auch den Weg zur Umkehr und zur Rettung. Herr, du willst ganz persönlich angebetet werden. Wie kann mein direkten Zugang zu dir durch Jesus Christus, der am Kreuz starb, für die Sünden aller Menschen? Und du wünschst dir, dass wir dich lieben und deine Gebote befolgen, aus Liebe zu dir, damit du uns segnen kannst. Das hast du uns verheißen. Und das wirst du auch tun. Herr, vielen Dank dafür. Und bitte wirke besonders in Herzen derer, die vielleicht auf dem falschen Fuß heute von deinem Wort erwischt worden sind, weil sie so viele Dinge angebetet haben, weil sie so einen Flickenteppich unter den Füßen haben, dann ziehe das weg, bitte, Herr, und fange ihn oder sie auf und ziehe zu dir. Und dafür, dass du es tun wirst, danken wir dir im Voraus, im Namen Jesu. Amen. Nun stehen wir auf und singen gemeinsam ein.